Zu Gast im Studio Andreas Bausewein, der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt. Und wir haben jetzt, als die Musik von Heiserkeit lief, über asiatische Sternzeichen gesprochen. Da habe ich gesagt, dass ich Feuerpferd bin. Und Herr Bausewein sagt, dass er Wasserbüffel.
Morgen erstmal, oder
so. Guten Morgen. Ich habe schönen guten Morgen. Wasserbüffel, was hat der für Eigenschaften?
Es gibt einige Eigenschaften, aber eine habe ich nicht vergessen. Er ist berüchtigt für sein despotisches Auftreten. Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Gut, man merkt es ja manchmal selbst nicht, ne? Aber ich habe das auch, die Rückmeldung dieser Art habe ich bisher auch nicht bekommen.
Die trauen sich alle nicht, weil sie Angst haben.
Ich habe ich bin ja nicht in China geboren, vielleicht liegt das auch ein bisschen an den Geburtsorten ein bisschen.
Ja, sie sind ja eher, also ich würde mal sagen, eher der Brummelbär, eher der Ruhige oder der den nichts aus der Ruhe bringen kann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie austicken und mal jemand anschreien oder mal laut werden oder mal böse werden.
Einmal im Jahr, da brüll ich mal, und das Tragische ist, es trifft dann meistens die Falschen. Aber ich habe
die sie gern haben, die schreien sie an.
Das sind ja, oder die halt gerade dastehen. Ne?
Und,
aber ich sag mal so, nach einer halben Stunde entschuldige ich mich dann auch, wenn es den Falschen trifft.
Sie können sich entschuldigen?
Naja.
Das ist ja was wert.
Ich bin auch, geht ja nicht anders, ne? Aber
es gibt ja Leute, die können das nicht. Die sagen dann nie und können sich nicht entschuldigen.
Also wenn ich weiß, ich habe einen Falschen erwischt, dann entschuldige ich mich auch. Mhm. Ja. So war es das letzte Mal.
Reden wir mal über Austicken und Ausrasten. Die Opposition, also wir reden jetzt mal über den Stadtrat, die ist ja ausgetickt und da gab es ja einen großen Aufschrei, würde ich schon was vergessen, aufgrund der Haushaltssperre, die einen sagen, geheim gehalten wurde, die anderen sagen, naja, Mensch, das war doch eigentlich rauszulesen. Was ist jetzt denn los mit dem Stadtsäckel und der Haushaltssperre? Wie ist da die aktuelle Situation?
Ja, die ist noch im Bestand und die ist ja nicht verhangen worden. Sie ist einfach nicht aufgehoben worden. In bestimmten Bereichen. Also ich habe sie in bestimmten Bereichen aufgehoben und in anderen Bereichen sind drauf geblieben. Schon im Mai, ne? auch deutlich vor der Kommunalwahl. Und das war ein bisschen hochgespielt, alles danach in der öffentlichen Diskussion, weil es durchaus Thema war im Finanzausschuss. Aber es ist natürlich so, dass wir immer im Blick haben müssen, wie läuft es denn dieses Jahr? Ne? Und ich meine, so ein Haushalt ist immer in gewissem Maße schätzen. Ne? Wie laufen denn die Steuern dieses Jahr?
Also ein Haushalt ist ja nur ein Plan.
Ist ein Plan. Also wenn man einen verbindlichen Haushalt haben will fürs Jahr mit verbindlichen Einnahmen, dann muss ich ihn am 31.12. machen. Ne? Mhm. Macht man natürlich nicht, also macht man eher, muss ein bisschen schätzen. Es ist so, dass wir wenn wir nicht handeln, auf ein kleineres Defizit zulaufen. Also schon im Millionenbereich, gemessen am Gesamthaushalt ist das eine übersichtliche Größenordnung. Und da muss man einfach gegenhalten. Wenn Sie zu Hause jeden Monat Ihr Einkommen bekommen und merken, irgendwelche Ausgaben laufen Ihnen aus dem Ruder, dann müssen Sie ja was einfallen lassen, damit Sie nicht pausenlos sich im Dispo befinden. Und genauso macht man es im städtischen Bereich.
Ja, das ist ja alles nachvollziehbar. Es geht ja um Transparenz zu sagen, wir müssen darüber reden. Sind die Einnahmen komisch geplant worden? Braucht man die Einnahmen von der Kuh, von anderen Dingen? Also ist das realistisch und seriös geplant worden oder eben nicht? Und vor allen Dingen ist es transparent. Geht es nicht darum zu sagen, Bürgerinnen und Bürger, die Opposition...
Wir laufen möglicherweise dieses Jahr, das ist noch nicht ganz klar, ohne Maßnahmen, Haushaltssperren und so weiter, könnten wir auf ein Defizit zulaufen von 5 Millionen. Hm. Könnten wir. Es sind noch 4 Monate. Ich bin fest von überzeugt, wir schaffen das. Wir werden mit der Null abschließen. In Jena zum Beispiel liegt man wohl mittlerweile über 10 Millionen Defizit, wenn man nichts macht. Wissen Sie, daran sieht man doch, dass das auch kein Erfurter Problem ist. Also wir planen mit Zahlen. Mit denen sind wir in den Stadtrat reingegangen. Der Stadtrat hat bestimmten Stellen was verändert. Jetzt auch nicht im erheblichen Umfang. Das sind nicht Millionenbeträge als Mehreinnahme angenommen worden. Und wenn man irgendwann merkt, da passt was nicht ganz zusammen, dann muss man einfach handeln. So ist das im Privaten genauso wie im öffentlichen Bereich. Und Traumzahlen sind es nicht, weil sonst wäre unser Haushalt nicht bewilligt worden. Ne? Und der ist ja relativ zügig bewilligt worden, ohne Auflagen übrigens auch, das sagt ja wohl alles. Und dafür gibt es eine Rechtsaufsicht und die gucken sich, ich glaube, 6 Wochen lang diesen Haushalt sehr, sehr gründlich an. Mhm.
Keine Gerschen Verhältnisse, da kann man schon mal froh sein. Haben die Gerschen, die Gera tatsächlich Fehler gemacht oder ist es ein Grundproblem, dass die Thüringer Kommunen so schlecht finanziert sind? Kommunaler Finanzausgleich, die Zuweisung der Kommunen und zu viele Aufgaben, was man ja immer aus dem Gemeinde- und Städtebund auch von Bürgermeistern und hört. Ist das ein Grundproblem, dass die beides. Kommunen schlecht finanziert sind? Beides.
Beides. Ich denke schon, dass auch in Gera Fehler gemacht wurden. Ne? Das ist aber auch nicht nur die letzten 2 Jahre, sondern die letzten 2 Jahrzehnte. Dann hat sich einiges aufgeschaukelt. Da gibt es ein paar strukturelle Probleme, die Gera hat, die Erfurt nicht hat. Ja, das ist eine schrumpfende Stadt. Wir sind eine wachsende Stadt. Eine ganz entscheidende politische Fehlentscheidung des Freistaates, frühe 90er Jahre, Fachhochschule. Ich glaube, man hätte die Fachhochschule Ostthüringen nach Gera geben müssen, nicht nach Jena. Jena hatte schon damals eine starke Universität, hat man nicht getan. Und Gera war mal die einzige deutsche Großstadt ohne Hochschule. Ja. Ich meine, das sind alles so Probleme, die eins nach dem anderen nach sich ziehen. Aber natürlich auch ein kleines Missverhältnis in der Verteilung der Gelder im Land. Ja. Also,
Gera, Sie sagen kleines Missverhältnis, Verteilung der Gelder im Land.
Ich meine, auch die Landkreise, auch die kleinen Gemeinden schwimmen nicht in Geld, jedenfalls die meisten nicht. Ne? Aber es ist schon so, dass wir natürlich als größere Städte oder Erfurt auch als Oberzentren viele, viele Aufgaben erbringen für die Nachbarregion, zum Teil sogar für den ganzen Freistaat. Und wir kriegen dafür einen Veredelungsfaktor, also wir kriegen pro Einwohner mehr Geld im Vergleich zu einer kleinen Kommune, aber das wiegt es eben nicht auf. Schauen Sie, Paradebeispiel ist doch die Kultur. Ja. Theater, gut, da gibt es einen Zuschuss im Freistaat, ja, aber der Löwenanteil des Theaters finanzieren wir. Masse der Besucher des Theaters von außerhalb. Zoopark, komplett finanziert durch Stadt Erfurt, Masse der Besucher von außerhalb. EGA, bezahlt durch Stadtwerke, aber Masse der Besucher von außerhalb. Können Sie durch die Museen durchgehen, durch die Freibäder, das ist fast überall so. Alles defizitäre Einrichtungen, trotzdem braucht man die. Das ist ja auch wichtig für eine Stadt, sowas vorzuhalten und auch attraktiv zu bleiben. Aber die Besucher kommen zum Großteil von außerhalb und der Erfurter zahlt mit seiner Steuerlast den Verlustausgleich.
Das kann
allein auf Dauer nicht funktionieren.
Ich habe mich bemüht, Herr Bausewein, auf Ihrem Platz, wo Sie sitzen, saß Christine Lieberknecht und da habe ich Sie angesprochen auf den Hauptstadtvertrag und habe all die Argumente gebracht und sie ließ sich nicht so richtig festnageln. Sie war nicht abgeneigt, aber sie ließ sich auch nicht festnageln. Sie haben es scheinbar auch nicht geschafft, einen Hauptstadtvertrag auszuhandeln.
Das Problem ist, dass im Landtagswahlkampf immer der ein oder andere nicht abgeneigt ist. Hm. Ne? Wenn dann aber das Ergebnis feststeht in 12 Tagen abends, dann muss man sehen, wer sich wie positioniert. Also ich werde es wieder versuchen. Ne? Und ich meine, hat ja, das ist ja so ein Sander auch an den letzten Wochen, auch gerade nachdem wir etwas stärker über den Zoo beispielsweise gesprochen haben, dass man sich ja, dass man mittlerweile fast in allen Parteien der Meinung ist, Erfurt ist von Seiten des Landes unterfinanziert. Also ich finde das wirklich mal ganz deutlich.
Auch die
Erfurter CDU. Also das ist ja nun was Herr Panse, Frau Walsmann und wie sie alle hießen, vor Jahren und vor Monaten nie gesagt hätten. Sie konnten die letzten Wochen mehrfach hören und mehrfach lesen, dass sie auch gesagt haben, Erfurt ist gemessen an den Aufgaben, die die Stadt hat, unterfinanziert von Seiten des Freistaates. Mhm. Und das gibt mir dann doch ein bisschen Hoffnung, ja, weil es eben nicht nur die üblichen Verdächtigen immer sagen, sondern mal ein paar mehr, dass man möglicherweise auch nach der Landtagswahl noch ein bisschen was hinbekommen könnte.
Wenn Sie dann 2019 Ministerpräsident sind, vergessen Sie das dann hoffentlich nicht und machen dann den Hauptstadtvertrag mit einem CDU-Bürgermeister in Erfurt?
Wie kommen Sie denn auf die Idee?
Erstmal
gehe ich mal davon aus, dass Erfurt dann kein CDU-Bürgermeister bekommt, aber ich gehe nicht davon aus, dass ich 2019
Minister. Ich habe die Frage abgehört, nämlich als Martin Debes sich ja begegnet hat und 2019 Ministerpräsident und dachte ich, ach so, ist ja eine Option, habe ich jetzt nur mal weitergefragt. Wäre doch sympathischer Job, oder?
Ich bin mit dem Job, den ich habe, nicht unzufrieden. Also ich sag mal, ich bin in Erfurt noch nicht fertig.
Ja.
Und was das Leben so bringt, weiß man nicht, aber ich bin fest gewillt, 2018 zu kandidieren und, was dann auch gegen 2019 spricht, ich würde schon gern die Buga 2021 als OB eröffnen.
Aha, das ist das Ding, was 2021 kommt und gerade in der Vorbereitung ist. Wenn Sie so mögen, können wir ja gleich über das Thema noch zumindest kurz sprechen. Da war ja Beteiligung angemahnt und Transparenz. Das ist sozusagen die eine Sache, dass man den Leuten klar sagt, was wird da eingezäunt, wo gibt's Einschränkungen, was gibt's Veränderungen, was wird schön, wo liegt der Knaller, dass die Menschen, die in Erfurt wohnen, das Ding mittragen. Haben Sie das Gefühl, dass das funktioniert, dass die Grundidee von Beteiligung, Transparenz und die Mitnahme der Menschen, die in Erfurt leben, nämlich die Erfurter, dass das wirklich funktioniert?
Ich denke im Großen und Ganzen schon. Ich meine, Sie werden immer jemanden finden, der sagt, oh, auf mich hat keiner gehört, an mir ist es vorbeigegangen. Das lässt sich nicht völlig verhindern. Aber ich glaube schon, was wir bisher gemacht haben und auch die Stadtwerke gemacht haben, das ist schon sehr, sehr vorbildlich mit Buga-Dialog und vielen mehr. Und wir müssen immer natürlich aufpassen bei bestimmten Dingen, gerade wenn es Verfahren sind, die ein paar Sachen müssen halt intern laufen und können an einem bestimmten Zeitpunkt öffentlich diskutiert werden. Wir sind ja gerade im Wettbewerb bezüglich nördliche Geraaue Nordpark. Da wird es im November, glaube ich, die letzte Runde geben. Danach wird das öffentlich diskutiert und da kann man es entsprechend auch modifizieren. Aber ich muss auch sagen, es ist nicht gerade das Thema Einzäunen, ne, ist ja eins, was insbesondere kurz vor der Kommunalwahl hochgezogen wurde. Da kann man sich auch vorstellen, warum das hochgezogen wurde. Also wir werden nicht die Stadt einzäunen.
Die Stadt, aber Teile vom Nordpark zum Beispiel.
Die Diskussion wird noch geführt. Aber es wird immer so sein, dass man kreuz und quer weiter durchkommt, wird keine Wegeverbindung kappen. Was auf jeden Fall eingezäunt sein wird und bleiben wird, ist die Eger, die ist heute schon. Wir werden um Petersberg nicht umhinkommen, temporär auch die neu gestalteten Flächen dort einzuzäunen. Aber wir werden für Anwohnerlösungen finden, werden wir Pendlerlösungen finden, ähnlich wie
günstige
das
Karten für Erfurter, die also oder was?
Ja, das weiß ich nicht mal. Ich glaube, wir planen, glaube ich, gehen wir mit 20 Euro für eine Eintageseintrittskarte, Jahreskarte kann ich nicht mal sagen. Mhm. Das müssen wir dann mal nachgucken. Woanders hat man auch Lösungen gefunden. Und man muss immer auch bedenken, der Nutzen, den es langfristig hat, die ganze Geschichte.
Für wen? Für den Tourismus oder für das
Leben? Ich denke wesentlich für die Erfurt. Also gerade das Beispiel Nordpark, nördliche Gerau ist ein Paradebeispiel. Diese Flächen haben wir doch mit reingenommen. Nicht, wenn wir da ohne Ende eine zweite EGA hinsetzen wollen. Das können wir uns auch perspektivisch gar nicht leisten. Mhm. Das muss auch gepflegt werden, sondern weil wir nachhaltige Struktur verändern wollen. Und damit auch die Wohngebiete im Norden der Stadt aufwerten wollen. Und das ist den Nutzen, insbesondere im Norden der Stadt, haben eindeutig die Erfurter, die da leben.
Wir werden den Prozess weiter verfolgen, sind noch ein bisschen hin bis 2021 und wir werden in einer kurzen Musik von Cymbals Eat Guitar weiterreden über Dinge, die auf dem Prüfstand stehen, nämlich die Begegnungszone und die Umweltzone. Wird es die Umweltzone weiterhin geben und wie läuft es eigentlich mit der Begegnungszone in Erfurt? Eine etwas verkürzte Fragestunde mit dem Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Und natürlich werden wir auch über die Sachsenwahl reden und auch über die Thüringenwahl. Aber wir müssen natürlich unsere lokalen Themen nochmal abarbeiten. Nicht alle können wir schaffen, aber ein paar schon. Da gibt es ja die Zonen, also die Begegnungszone und die Umweltzone. Fangen wir mal mit der Umweltzone an. Da waren Sie ja schon immer ein Skeptiker. Nicht nur Sie, auch die Verwaltung sagt dann, wir sind uns nicht sicher über die Auswirkungen, ob das wirklich was bringt. Fühlen Sie sich jetzt bestätigt, dass die Umweltzone doch keine gute Idee war? Oder ist es grundsätzlich eine Maßnahme, die helfen kann? Was glauben Sie?
Naja, also es ist schon, man darf ja nie verkennen, welcher Aufwand da betrieben werden musste, um diese Umweltzone einzuführen. Ich meine, das war ja für die Stadt nicht kostenneutral. Das war eine sechsstellige Summe mit Aufstellen der Schilder, was da alles dranhängt. Und was man sich damit auch letztendlich für einen Ärger organisiert hat, ja, weil die Begeisterung bei den Mitbürgern, die mit einem mit dem Auto nicht mehr ohne weiteres reinfahren durften, in die Umweltzone hielt sich auch sehr in Grenzen. Und naja, also das hätte man sich sparen können, weil wir hatten andere Wege gefunden. Würden Sie jetzt
sagen, man hätte sich
das sparen können? Das habe ich vor 2 Jahren auch schon gesagt. Ja, das hätte man sich sparen können. Wir hatten andere Wege gefunden mit der umweltsensitiven Verkehrssteuerung und so, die ja als Modellprojekt gut funktionierten. Wir konnten ja eindeutig nachweisen, dass es da gute Effekte gibt. Und hätte man stärker auf den Weg gesetzt, hätten wir uns einigen Ärger sparen können. Mhm. Ich meine, jetzt so wieder in Vorwahlzeiten, ne? Da ist wieder dann Hunst und Kunst fordert die Aufhebung der Umweltzone. Das finde ich schon abenteuerlich. Ich hätte mir so manche Unterstützung von einigen dieser Protagonisten für die Abschaffung der Umweltzone vor 2 Jahren gewünscht.
Mhm. Das heißt, wird die nun abgeschafft oder nicht? Oder ist es jetzt auf dem Prüfstand?
Erstmal ist sie jetzt verlängert worden. Mhm. Wir können die ja nicht alleine abschaffen. Ne? Da gibt es genauso wie wir sie de facto zwar vollzogen haben, die Einführung, aber wir sie nicht eingeführt haben. Das war de facto das Land, ja, Landesverwaltungsamt und Theologie, also Landesanstalt für Umwelt und Geologie. Und de facto liegt auch da die Verantwortung für eine eventuelle Abschaffung der Umweltzone. Eins muss man noch nicht sagen.
Wo liegt das nochmal? Beim
Land. Ja, beim also Land. Bei Landesverwaltungsamt und bei der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie. Mhm. Wir waren letztendlich vollziehendes Organ für die Einführung. Letztendlich, wo man wusste, es gibt kein Zurück mehr und die Frist stand, dann wurde es halt eingeführt in Erfurt. So gesehen liegt da auch die Verantwortung für die Abschaffung. Es gibt einen Effekt, der schlägt auch immer mehr durch, und zwar werden die alten Fahrzeuge immer mehr aus dem Verkehr gezogen. Wir haben, als es das erste Mal drohte, die Einführung der Umweltzone, lagen wir, glaube ich, bei 12.000 oder 13.000 Fahrzeugen, die Kriterien für die grüne Plakette nicht erfüllen. Als wir eingeführt haben, waren es, glaube ich, noch 9.000, jetzt liegen wir, glaube ich, bei 4.000 oder 5.000 noch. Mhm. Also man merkt schon, wie deutlich die Zahl der Fahrzeuge auch runtergeht, die von vornherein keine grüne Plakette bekommen.
Also Sie bleiben weiter skeptisch und können es natürlich nicht selbst entscheiden. Kommen wir mal von der Umweltzone zur Begegnungszone. Das scheint ja eine Chance zu sein. Zumindest ist der Dezernent für Stadtentwicklung und Bau sehr euphorisch und sagt, wir ziehen das durch. Mhm. Die Begegnungszone ist eine Chance für Erfurt, wird ein Quantensprung sein. Und auch wenn es Pollerhäme gibt, die Umweltzone, die Begegnungszone ist eine tolle Sache. Finden Sie die Begegnungszone auch eine tolle Sache? die Idee?
Die Idee ist gut, die Umsetzung funktioniert bisher. Wir haben ja auch mal gesagt, wir werden einiges, was wir machen, auf den Prüfstand stellen. Also auch die Pollerfrage. Das ist jetzt zu kurz, um dazu sagen, das geht überhaupt nicht. Mhm. Das müssen wir uns Ende des Jahres mal angucken. Es funktioniert, ich sage nur die ganze Frage Belieferung Innenstadt. Es hält sich, muss man auch sagen, nicht jeder dran. Das ist immer, und der eine oder andere kommt auch davon, weil natürlich nicht ständig jemand neben steht, der es kontrollieren kann. Aber ich glaube schon, dass das die richtigen Schritte waren. Aber es ist auch so, dass wir immer kontrollieren müssen, wie läuft's und wo muss man gegebenenfalls nochmal neu justieren oder gegensteuern. Das war auch von vornherein
neu
geplant.
Neues Gegensteuern ist immer sehr politikerdeutsch.
Naja, das heißt also, die Frage ist
die Grundidee, dass man sozusagen den Verkehr, den Autoverkehr aus der Innenstadt raushält.
Die Grundidee ist gut.
Durchfahrt, keine Parkung.
Aber ich meine, das Beispiel ist doch der Poller in der Meister-Eckhardt-Straße. Mhm. Da muss man dann mal am Tag X gucken, haben wir damit das Ziel erreicht, was wir erreichen wollten, oder war es vielleicht doch der falsche Weg? Da macht man sich ja gerne darüber lustig über den Poller. Ich kann nur sagen, insbesondere Anwohner und so, die finden das sehr gut, was wir da gemacht haben. Ja. Wir haben damit den letzten Schleichweg geschnitten.
Das also, Spangenberg gesagt, das braucht nur einen gewissen Effekt, dass sich die Leute daran gewöhnen und wissen, Bescheid wissen und dann kehrt auch Ruhe ein.
Gehe ich von aus, ja. Das ist doch bei Verkehrsführung generell so, ja. Wenn sie die Verkehrsführung ändern und mit einmal ein Stoppschild irgendwo hinstellen, wo vorher keins war, oder umgekehrt, sie machen eins weg, wo vorher eins war, das dauert eine Weile, bis jeder, der jeden Tag da lang fährt, auch das entsprechend realisiert. Ich denke, wir sind bisher ganz gut unterwegs und wir müssen halt mal Ende des Jahres die erste Zwischenbilanz ziehen.
Ja. Reden wir mal über Wohnen in Erfurt. Das wird immer attraktiver. Wir haben das gesagt, die Leute ziehen hierher, wir wachsen und so weiter und es wird immer schwieriger, Wohnungen zu finden. Jedes Mal stelle ich die Frage, hat die Stadt da Verantwortung, sozialer Wohnungsbau? Die Kovo will ja investieren, will bauen. Da gibt es so erste Signale, dass da was passiert. Kann da die Stadtverwaltung auch noch was tun, dass irgendwann mal tatsächlich nicht die Situation ist, dass es in Erfurt keinen bezahlbaren Wohnraum mehr gibt? In Jena kann man sich schon mal anschauen, was sich da Studenten für ein WG-Zimmer löhnen müssen. Das ist ja gigantisch zum Teil. Kriegen wir dann irgendwann Jena-Verhältnisse?
Gut, Jena hat auch das Problem, dass die keinen Platz haben. Ne? Das kommt ja noch hinzu.
Ist klar,
ja, Jena kann sich nicht entwickeln, weil sie einfach diese Tallage haben.
Aber sie haben bald einen Weltbürgermeister, ne?
Ja, das auf jeden Fall so eine Endauswahl. Ja. Ich wusste ja gar nicht, was es alles für tolle Wettbewerbe dieses Clubs gibt. Also ich war ja völlig perplex letzte Woche, als ich hörte, dass es solche Auszeichnungen gibt. Aber gut, nee, wir sind ja durchaus dran. Ne? Es gibt ja Gespräche auch mit dem Bauministerium, gemeinsame Erklärungen und vieles mehr. Wir werden es aber zum Schluss selbst nur lösen können. Mit der Kovo ist klar, das ist unsere Gesellschaft und mit entsprechender Förderung.
Förderung heißt
Unterstützung sozialer Wohnungsbau. Wir kommen, Hermann sagt mir immer, wenn wir neu bauen,
also Hermann ist der Geschäftsführer der
Kommunalen, wenn wir neu bauen, legen wir bei einer Kaltmiete absolute Untergrenze bei 7,50 Euro. Das ist nicht wirklich das, was man als sozialen Wohnungsbau bezeichnen würde. Mhm. Das heißt, wir brauchen dort eine Förderkulisse und die Diskussionen, die laufen gerade.
Mhm. Also da sind sie am Arbeiten und da
aber die kann nicht die Stadt bringen, die Förderung. Ja, das sind wirklich die Töpfe, müssen da angezapft werden, die theoretisch da sind, ja, die aber nicht ohne weiteres für alles genutzt werden können. Und wir haben natürlich auch in Thüringen eine absurde Situation, ja, dass wir in Erfurt, in Jena, in Weimar erhöhten Bedarf haben und rundherum eher das Gegenteil, ne, mit entsprechenden Abstufungen, ne, wo es immer noch darum geht, dass man irgendwo in Suhl oder was weiß ich oder Gera einige Blöcke übrig hat. Ja,
wie wär's mit einer Wegziehprämie? Wer also Mach Erfurt
nicht,
wegzieht,
es
geht nach Suhl.
Es ist da auch gut, dass Erfurt wächst. Ich meine, man darf man nicht verkennen, ein positiver Nebeneffekt ist natürlich ein unglaublich hoher Sanierungsgrad. Und wenn Sie jetzt mal durchgucken, so schwer befahrene Straßen, ja, wo es ja eher mal schwierig ist, dort auch entsprechend alle Wohnungen zu vermieten, jedenfalls wenn genügend Wohnungen woanders da sind, selbst da werden die letzten Häuser saniert inzwischen, die Eckhäuser saniert, die sie mal ganz schwer losbekommen haben. Und wenn Häuser saniert sind, sind die Wohnungen vermietet. Das ist schon im puncto Sanierungsstand der Stadt durchaus ein Vorteil. Und und die Leute zieht's rein. Schauen Sie mal, das Beispiel, was letztens auch gebracht wurde mit Jena, ne? Man könnte theoretisch ein Student oder wer immer könnte in Gera wohnen und in Jena arbeiten oder studieren oder in Apolda.
So was wie eine S-Bahn.
Naja, das funktioniert ja nicht mal schlecht, macht aber keiner. Also die Masse sagt eben dann doch, ich möchte mittelfristig auch dort leben, wo ich arbeite. Und das erleben wir ja auch, dass eben viele, viele Pendler, die schon lange in Erfurt arbeiten, jetzt in die Stadt hineinziehen. Und der Trend wird sich die nächsten Jahre fortsetzen.
Weil Sie gesagt haben, bis 2019 haben Sie auf jeden Fall noch zu tun. Was wollen Sie denn noch machen, noch erledigen? Ich meine, es gibt ja Sanierungsstau, Kindergärten, da muss ja einiges passieren.
Da wollen wir durchkommen. Ja. Dann Schulen. Ich meine, wir haben jetzt die letzte Woche Baustart gehabt, die Maria-Lise-Kaiser-Schule am Leipziger Platz mit fast 10 Millionen, komplett Eigenmittel. Es ist nicht die letzte Schule, die wir machen müssen. Da stehen einige noch in der Warteschleife. Die Buga nicht nur auf den Weg zu bringen, sondern auch zu beenden, da gibt es schon noch einiges zu tun in den nächsten Jahren.
Zur Buga, da habe ich noch eine Frage vergessen, den Clou muss es ja geben, das habe ich von vielen Seiten gehört, es braucht nur irgendwie ein Ding, so, wo man sagt, ach, das war da in Erfurt, als ja dieses Ding war, als ja diese Seilbahn war oder als ja diese, irgendwas, was Cooles, was Spektakuläres, wird es das geben, muss es das geben?
Es ist nicht schädlich, wenn es das gibt, aber muss ich auch jetzt nicht irgendwie was aus den Rippen schneiden, nur um einen Clou zu haben. Also ich würde jetzt keine Seilbahn in Petersberg hochbauen, ja. Und das ist, das wird auch so nicht kommen. Wir sind jetzt in der Vorbereitung, den Wettbewerb für den Petersberg auf den Weg zu bringen. Um den wird es wohl im Kern gehen, ja. Gerade so die Erschließung des Plateaus, auch fußläufige Erschließung, insbesondere für Menschen, die nicht ohne weiteres viele Treppen steigen können.
Wann geht's denn mit der Defensionskaserne los?
Da muss man schauen. Na gut, das läuft parallel, ne?
Läuft parallel.
Das Ziel ist schon, dass 2021, wenn die Buga kommt, dass die Defensionskaserne dann saniert ist, dass wirklich der Petersberg sich durchweg in einen sanierten und restaurierten Zustand präsentiert.
Zwei Baustellen noch, die Multifunktionsarena, da ist jetzt ein bisschen ruhig geworden, das läuft weiter, weil aber die Ausschreibung für die Betreibung gerade noch läuft. Macht die Messe oder ist das wirklich offen, die Ausschreibung?
Da werde ich jetzt nicht zu sagen, wer das macht, weil wir sind im Verfahren.
Ich hatte gehofft,
den gefallen tue ich hier nicht, lieber Herr Rose. Ja. Wir sind im Verfahren drin und wenn das Verfahren abgeschlossen ist und wir ein Ergebnis haben, werde ich es verkünden. Nein, wir haben gerade die Unterlagen werden gerade geprüft im Land, Landesamt für Bau und dann kommen die irgendwann zurück und wir gehen davon aus, dass sie dann nicht nur geprüft sind, sondern dass auch alles in Ordnung ist und dann wird die Vergabe vollzogen im
Stadtrat. Wo Sie mir eine Antwort geben können, ist die Umfeldgestaltung. Ja. Parkplätze, Zufahrtsstraßen, Martin-Andersen-Nexel-Straße, Einfahrtstellchen, jedes Mal die Frage, eine befriedigende Antwort habe ich bisher noch nicht bekommen.
Ne, Parkplätze ist klar, dass wir im Bereich südlich, nördlich, so rum, der Thüringenhalle, dass wir da noch ein paar Erweiterungsoptionen haben, die werden wir auch nutzen. Aber ansonsten ist das durchgerechnet, dass wir mit den Parkflächen, die vorhanden sind, ausreichen.
Zufahrtsstraße?
Ich bin noch nicht ganz fertig. Es gibt aber die Regelung schon und dass bei Veranstaltungen von, ich glaube, über 10.000 Leuten, dass dann automatisch mit dem Veranstaltungsticket auch eine Netzkarte für etliche Stunden für den ÖPNV verkauft wird.
Das heißt, ich kann dann kostenlos Straßenbahn oder Bus fahren und dann...
Also da können Sie, was weiß ich, da können Sie Ihr Auto parken in der Ulan-Bator-Straße und fahren mit der Straßenbahn ins Stadion oder eine Arena und besuchen dann eine Veranstaltung oder Fußballspiel. Okay. Das ist machen übrigens andere Stadien und Arenen genauso, auch Arenen, die deutlich größer sind. Ne? Wir reden ja von ich glaube 21.500 Sitzplätzen. Da haben sie in Bremen beispielsweise 45.000, glaube ich. Läuft das genauso, funktioniert das? Die Straße der Zufahrt, Frage der Zufahrt, Arndtstraße, anders nächste Straße, sind wir dran. Haben wir das Verfahren nochmal aufgeschnürt, weil auch.
Verfahren aufgeschnürt heißt?
Weil auch die Bürgerinitiative noch ein paar Anmerkungen hatte und sich entsprechend mit einbringen wollte. Da muss man auch ganz deutlich sagen, unabhängig jetzt von der Frage der Planung. Hier müssen wir uns bezüglich Fördermittel noch nicht nur noch einigen, hier brauchen wir noch eine klare Zusage. Weil allein
für die große Zufahrtsstraße.
Man glaubt es ja kaum, ja. Aber allein dieser Straßenbau wird wahrscheinlich kosten 9,5 Millionen Euro. Naja, also eine gute.
Diese kleine Stadteinfahrt oder
so. Es ist schon nicht ganz so klein. Wir gehen in die Arndtstraße rein, auf Höhe Zufahrt Waldcasino. Gehen definitiv nicht in den Steiger rein, das ist auch schon festgelegt. Das
heißt, Steiger wird nicht platt gehen.
Steiger wird, also die Steiger-Nordgrenze bleibt die Steiger-Nordgrenze. Das heißt, wenn man einen Bergplatz braucht, den brauchen wir dort, gehen wir in die Lingelfläche rein. Wir würden, glaube ich, einen Kreisel bauen. Das ist auch geplant.
Oh, schön, Kreisel.
Und, ne? Das ist schön, das läppert sich. Ne?
Aber das wird kommen, ist nur eine Frage, wann es
Geld kommt. Es ist der Wille der Stadt, dass das kommt. Mhm. Das ist gar keine Frage. Und es ist auch der Wille der Fraktion des Stadtrates, dass es kommt. Aber jetzt müssen wir einfach die Planung weiter vorantreiben und dann müssen wir das finanziell erklären. Dann wird gebaut.
Wollen wir mal noch bei den Dingen bleiben, die kommen. ICE City wird ja jetzt sozusagen West erschlossen. Ost und West verwechsel ich manchmal. Also Ost.
Kann einem heute passieren. Wäre einem vor 25 Jahren nicht passiert.
Da würde man denken, wenn man jetzt manchmal in den Westen kommt, denkt man, man ist im Osten und so. Deswegen wahrscheinlich. Osten wird erschlossen, ICE City. Wann gibt es einen B-Plan, einen Bebauungsplan? Inwieweit kann die Stadtverwaltung da sozusagen auch Druck machen, dass es passiert? Ich meine, das ist ja Eigentum des der Bahn. Das muss jetzt irgendwie verkauft werden.
Ja, gut, die ganze Entwicklung betreibt ja die LEG. Ne? Und die führen jetzt alle Verhandlungen. Wir sind da immer eingebunden. Entsprechend und
läuft das oder stoppt das?
Nein, es läuft sehr gut. Ich kann jetzt aber keine Zeitschiene nennen, wann da B-Pläne fertig sind. Da muss ich das mal nachfragen, aber es läuft. Und meine letzte Info war, dass da kollektive Begeisterung herrschte.
Kollektive Begeisterung.
Natürlich.
Sehr gut. Kollektive Begeisterung über das Wahlergebnis in Sachsen konnte man ja zumindest bei der AfD feststellen.
Die trat bei mir so 22.30 Uhr ein, als die Meldung kam, dass die NPD nicht im Landtag ist. Das hat den Abend deutlich gerettet.
Trotzdem, wenn man sich die sächsische Wahlergebnis angeschaut hat, von der Wahlbeteiligung gar nicht zu reden, das ist ja bitter, nehme ich an, für Sie und für viele, die das verfolgt haben, aber auch das Ergebnis, 10% AfD und was dann am Ende dann ja auch vielleicht als Blaupause für Thüringen geht, oder kann man die sächsischen Verhältnisse mit den Thüringer Verhältnissen nicht vergleichen?
Naja, also ich glaube, man kann sie nicht eins zu eins übertragen. Es gibt bestimmt mal Anhaltspunkte. Also ich denke mal, also wenn man mal schaut, die AfD hat zur Europawahl in Sachsen, glaube ich, 10, noch was Prozent geholt. Jetzt im Landtag 9, noch was, Tendenz zur 10. In Thüringen hat die AfD 7% gehabt, Europa. Also das spricht einiges dafür, dass sie gute Chancen haben, im Landtag einzuziehen. Und ich glaube, wenn es noch ein Ergebnis gibt des letzten Sonntags, ist, dass es sich mit der FDP wahrscheinlich endgültig erledigt hat. Mhm. Also dass wenn man in Sachsen bei dem Wahlkampf, der dort geführt wurde, und den Strukturen, die man dort noch hatte, es nicht schafft, 4% zu holen, dann wird das in Thüringen ganz schwierig sein. Ansonsten ist die SPD in Sachsen immer schwächer gewesen im Vergleich zu Thüringen. Die Linke ist auch in Sachsen schwächer im Vergleich zu Thüringen. Die CDU ist stärker. Also man kann es nicht eins zu eins übertragen.
Ja. Sie sind ja nun offen Befürworter auch schon 2009 gewesen für Rot-Rot-Grün. Das kann man ja, die Sympathien hegen Sie. Würden Sie auch diesmal wieder sagen, Rot-Rot-Grün soll eine Chance haben, es braucht einen Machtwechsel, oder sagen Sie auch, naja, große Koalition kann auch weitergehen?
Ich bin Pragmatiker an der Stelle. Ich meine, jetzt muss man sehen, wie die Wahl ausgeht, ja. Also wenn sich Umfragen bestätigen sollten, ja, dann wäre ja wohl alles möglich, ja. Dann wäre Rot-Rot möglich, Rot-Rot-Grün möglich, es wäre auch eine Fortsetzung der Großen Koalition möglich. Da muss man Gespräche führen danach in eine Richtung, muss sehen, wo kann man die meisten
Eigenheiten. Ist mir jetzt zu schwammig. Sie haben doch vor einigen Jahren auch, klar waren Sie für Rot-Rot-Grün, sagen, es braucht diesen Machtwechsel, es gibt größere Schnittmengen mit den Linken und mit den Grünen und
Ich sagte formal, wenn Sie die Programme nebeneinander legen, dann gibt es schon deutlich größere Schnittmengen, insbesondere mit den Linken und den Grünen. Aber letztendlich kommt es darauf an, was Sie in so einem Koalitionsvertrag fixieren. Und ich sage, es gibt so ein paar Punkte, wo ich sage, ohne das geht's nicht mehr. Die ganze Frage Gebietsreform beispielsweise. Ja, wenn ich sehe, wie die CDU jetzt in diesem Wahlkampf wieder agiert, jeder Kreisstadt zusagt, ihr bleibt Kreisstadt, da sage ich nur, willkommen in Absurdistan. Ja, wir haben Kreise mittlerweile bei Weitem keinen 40.000 Einwohnern mehr. Das grenzt an Volksverdummung, sowas. Mhm. Und ich würde zum Beispiel nur einen Koalitionsvertrag unterschreiben, wo eine Zeitschiene für eine Gebietsreform ganz klar fixiert ist. Und man sich nicht wieder 5 Jahre lang rauswinden kann.
Zum Schluss. Koalitionsvertrag mit den Linken und den Grünen oder auch wieder mit der CDU?
Ein Koalitionsvertrag mit welcher Partei auch immer. Solche Dinge sind da einfach zu klären. Und Sie müssen zum Schluss gucken, wo können Sie den größten Teil der eigenen Inhalte auch umsetzen.
Die eigenen Inhalte der SPD ist doch besser bleiben. Also im Land geht's gut und
Thüringen geht's insgesamt nicht so schlecht. Ne? Aber wie wäre es so schön, man kann Dinge immer noch besser machen. Also auch gute Dinge können noch verbessert werden.
Das war jetzt Bodo Ramelow, der gesagt hat, wir werden einiges anders, also vieles besser machen.
Ja, der Spruch, der ist aber nicht von ihm.
Der kommt von Gerhard Schröder, hat ihn
auch
mal
in der Ja, genau, Gerhard Schröder hat ihn auch gebracht und hat dann die Wahl gewonnen, so gesehen.
Aha.
Schauen wir doch mal. Aber es ist abwarten, was nächste Woche Sonntag passiert. Ich glaube aber, also wenn es mehrere Optionen gibt, dann wird es eine Weile dauern, bis wir wissen, wo die Reise hingeht.
Orakeln wir doch mal, also wir sind ja Politprofi und können ja auch sozusagen aus ihrer Position des OBs, ja nicht direkt im Landtag, Landtagswahlkampf eingebunden, ein bisschen orakeln. Also Grün-Schwarz ist eine Option. Herr Debes sagt eben, das ist rechnerisch, wird das wahrscheinlich knapp. Die AfD ist sozusagen die heimliche Hoffnung der CDU angeblich als Blockade-Ding. Ja. Teilen Sie die Auffassung, dass sozusagen die CDU die Hoffnung hat, dass der AfD stark reinkommt?
Also ich glaube, es ist die Hoffnung der CDU, dass die AfD reinkommt und dass sie wirklich stark wird, um vielleicht eine theoretische Mehrheit CDU-AfD zu haben, die aber nicht trägt. Also ich glaube nicht, dass die CDU eine Koalition macht mit der AfD, aber damit eine andere Mehrheit von vornherein.
Also von Rot-Rot-Grün zu verhindern und dann...
Allerdings halte ich es auch ein bisschen für fraglich, ob man in die Nähe kommt. Schauen Sie mal, wenn Sie mal anschauen, in Sachsen mit einer wirklich starken CDU. Ein Ministerpräsidenten, wo seit einem halben Jahr keiner davon ausging, dass der abgelöst wird. Also es gab nicht ernsthaft eine andere Option in Sachsen. Es war einfach nur die Frage, wie regiert Tillich weiter und mit wem? Und trotzdem holt die CDU dann nur 39%. Also nicht falsch verstehen, die SPD würde sich sehr freuen über 39%. Und dann überträgt man das mal auch in Thüringen. Ja. Vielleicht kommen wir irgendwann hin, aber es ist schon, also wenn man sieht, wo die sächsische CDU herkommt, die hatte mal 60%, die ist sehr stark verankert im Land, Tillich war völlig unangefochten, dann holt er 39%. Dann sage ich mir schon, die CDU wird Schwierigkeiten haben, sich auch nur ansatzweise in Thüringen dieser Marke zu nähern. Und die Mehrheit liegt, naja, formal bei 50%, kommt drauf an, wenn kleine Parteien rausfallen, vielleicht bei 45% im Landtag. Also ich sehe es ähnlich, dass es wohl eher schwierig wird für eine theoretische Mehrheit von Schwarz-Grün. Ja, aber da muss jeder im Wahlkampf noch ein bisschen was für tun, um seine eigene Position zu stärken.
Sie haben gesagt, dass Sie gefeiert haben oder sich gefreut haben, als gegen 22, 23 Uhr klar wurde, dass in Sachsen die NPD nicht reinkommt. Wie haben Sie reagiert, als Sie gehört haben, dass José Packer, der Vorsitzende des Ausländerbeirates, überfallen worden ist, mit dem Messer bedroht worden ist in Erfurt?
Am helllichten Tag.
Es ist bitter?
Es war nicht nur bitter, ich war entsetzt. Ich habe auch mit ihm gesprochen dann und das ist für ihn persönlich schlimm. Ja, also das ist auch das muss man erstmal verarbeiten, ja. Wenn man in der Öffentlichkeit, das wäre nachts wahrscheinlich genauso schlimm gewesen, auch wenn man bedroht wird und man um sein Leben fürchten muss. Und es ist natürlich auch ein verheerendes Bild, was sich da gibt, weil Erfurt ist eigentlich eine tolerante Stadt. Ne? Es zeigt aber doch, dass ein paar Leute unterwegs sind.
Ja, ein paar Tausend, wenn man die NPD-Wähler
wählt. Bei Erfurt. Ja. Also würde man sagen, ich kann nicht verstehen, wie jemand eine Partei wie die NPD wählen kann. Mhm. Ja, aber jetzt muss man auch mal sagen, nicht jeder NPD-Wähler würde auf die Idee kommen, nun einen farbigen oder einen Ausländer in der Öffentlichkeit mit Messer zu bedrohen. Da muss man schon ein bisschen differenzieren. Es gibt auch Menschen, die haben die absurde Vorstellung, sie können mal protestieren, indem sie eine Partei wählen. Da sage ich mir, Freunde, das können wir auch anders machen. Ja. Also wer NPD wählt oder andere rechtsradikale Parteien wählt, der tut sich selbst damit keinen Gefallen und in der Gesellschaft sowieso nicht. Nein, es ist ein Zeichen, dass es ein Problem im rechtsradikalen Bereich, im ausländerfeindlichen Bereich gibt und dass das alle, die Welt anders sehen und für Toleranz sind, zusammenhalten sollen und gemeinsam dagegen vorgehen sollen. Und das ist ja glücklicherweise eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung. Mhm. Aber wir müssen Fragen jetzt auch im Falle José Packer, da muss man eben klar unterstützen. Ja.
Die deutliche Mehrheit der Bevölkerung geht aber auch nicht wählen. Wenn man nach Sachsen guckt, dass die Hälfte, über die Hälfte eben nicht gewählt haben. Und dann kann man sagen, dann stärken die damit rechtspopulistische oder rechtsradikale Parteien.
Radikale Truppen haben die Fähigkeit, ihre Truppenteile eher an die Wahlordnung zu bewegen. Ja, wenn natürlich 500% gehen, dann sind das prozentual weniger Stimmen. Wenn nur die Hälfte geht, nicht mal die Hälfte, sind es prozentual mehr Stimmen. Ich meine, in Sachsen muss man noch hinzusagen, diesen Wahltermin als letzte Ferienwochenende zu legen, das ist schon, also da frage ich mich, was da für eine taktische Überlegung zugrunde lag. Das ist schon mal ziemlich dusselig gewesen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wenn über die Hälfte der Leute nicht zu einer Wahl geht. Es ist, ich bin auch gegen eine Wahlpflicht. Also jeder muss auch die Freiheit haben zu entscheiden, ob er hingeht oder nicht. Aber wissen Sie, ich habe die letzten Jahre unglaublich viel gesehen. Auch in unseren Partnerstädten. Und wenn Sie mal sehen, was so in Mali los ist, was in Südeuropa los ist, in Bulgarien, in Lovec los ist, was die für Rahmenbedingungen haben, was die für Probleme haben, was die für zum Teil nicht vorhandene Gesundheitssysteme haben. Und wir haben auch Probleme, ich will die nicht kleinreden, die muss man rangehen. Ja. Aber aus Sicht eines Maliers, ja, ist das nicht nachvollziehbar. Die sagen, was habt ihr nur? Bei euch ist doch, es ist im Großen und Ganzen funktioniert alles, ihr habt Probleme, die müsst ihr lösen, ja, aber es ist verglichen mit anderen Ländern auf der Welt, wo es wirklich, wo Leute demonstrieren dafür, dass die lassen sich erschießen in der Öffentlichkeit, ja, um dafür zu demonstrieren, frei wählen zu können. Und bei uns kann jeder frei wählen und kann in eine Kabine gehen und keiner sieht, was ich gewählt habe und Prozentsatz X geht nicht hin. Das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Und dann sage ich mir auch, wer nicht hingeht, der soll sich auch nicht beschweren, dass es nicht passt, was da gerade für eine Mehrheit existiert.
Am 14. September wissen wir mehr und ab 18 Uhr gibt es dann die Verkündung, wie immer im Rathaus. Da wird Herr Schönheit die Zahlen präsentieren, Radio Frei wird live übertragen. Werden Sie da sein und mit mir eine kleine Analyse machen?
Ich komme wahrscheinlich dann ein andermal. Ich werde wohl erstmal im Landtag sein. Aha. Und werde mich dann so erstmal so ARD und sowas stellen müssen.
Verstehe. Ja. Naja, klar. Und das Rathaus ist aber Ihre Heimat. Naja.
Ist auch, wird es auch bleiben.
Ist
ja,
es,
aber ja, deutlich gesagt, egal wie die Wahl ausgeht, wird sie auch bleiben nach dieser Landtagswahl. Aber man hat ja auch ein paar andere Verpflichtungen noch, deswegen werde ich erstmal die großen deutschen Fernsehsender.
Dann viel dort. Spaß, dann sehen wir uns am 14. September im Rathaus wieder. Wenn die ersten Ergebnisse verkündet werden, dann wird klar sein, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, wer die Direktmandate geholt hat und so weiter. Im Gespräch Andreas Bausewein, der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt. Danke fürs Gespräch und noch einen schönen Tag.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.